Ein Vortrag von Rudolf Steiner, gehalten in Berlin am 15. Januar 1914. Was ist böse? Meine sehr verehrten Anwesenden, was uns heute beschäftigen soll, ist eine uralte Frage der Menschheit, die Frage nach dem Ursprung des Bösen in der Welt. Obwohl in unserer Gegenwart zahlreiche Menschen der Ansicht sind, dass diese Fragen als solche gar nicht mehr gestellt werden kann, so wird doch die menschliche Seele sich immer wieder gedrängt fühlen, sie aufzuwerfen. Denn es ist die Frage keine solche, die nur vom theoretisch-wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus an uns herantritt. Es ist vielmehr eine Frage, die die Menschenseele im Leben auf Schritt und Tritt begegnet, weil ihr Leben ebenso wie in das Gute auch in das Böse hineingestellt ist. Man kann die ganze Geschichte des menschlichen Denkens und Sinnens aufrollen, um sich davon zu überzeugen, dass diese Frage immer eine Frage der tieferen Geister der menschlichen Entwicklung war. Man kann auch bedeutende Denker des 19. Jahrhunderts und unserer Zeit studieren und man wird finden, dass selbst von diesen Denkern mit aller Philosophie, mit allem Erkenntnisstreben gerade vor dieser Frage Halt gemacht wird. So wollen wir heute versuchen, was sich in der Vortragsreihe dieses Winters aus der Geisteswissenschaft heraus ergeben hat, als eine Grundlage zu betrachten, von der ausgehend wir uns einer Antwort auf die Frage nach dem Bösen nähern können. Ich sage ausdrücklich uns nähern können, denn, was ich oftmals betont habe, muss dieser bedeutungsvollen Frage gegenüber ganz besonders gelten. Geisteswissenschaft eröffnet nicht nur Einblicke in Gebiete des Daseins, die der äußeren Wissenschaft nicht erreichbar sind, sondern sie macht auch bescheiden. Und gerade an einer solchen Frage werden wir fühlen, dass es ein leichtes ist, eine höchste Frage aufzuwerfen, wenn man am Beginn des Erkenntnisstrebens ist, dass aber wirkliches Erkenntnisstreben dazu führt, die allerersten Schritte zu den Wegen zu zeigen, auf denen man sich der Lösung der großen Lebensrätsel nähern kann. Wir könnten weit zurückgehen in der Menschheitsentwicklung, doch wir wollen nur auf Denker hinweisen, die in den letzten Jahrhunderten vor der Begründung des Christentums in Griechenland gelebt haben, auf die Stoiker, auf jene merkwürdige Denkergruppe, die auf den Anschauungen von Sokrates und Platon fußend versuchte, die Frage zu beantworten. Wie muss sich der Mensch verhalten, der sich so in das Leben hineinstellen will, dass es dem Innersten seines Wesens entspricht, seiner ihm vorgezeichneten und für ihn erkennbaren Bestimmung? Diese Frage können wir als die Grundfrage der Stoiker bezeichnen. Und ein Ideal tauchte für den Menschen auf, der sich seiner Bestimmung gemäß in das Weltall zu stellen bestrebt ist. Vor dem Seelenauge des Stoikers tauchte das Ideal des Weisen auf. Es würde sehr weit führen, das Ideal des stoischen Weisen zu schildern und wie es mit der ganzen stoischen Weltanschauung zusammenhängt. Aber das eine sei wenigstens hervorgehoben, dass uns im Stoizismus ein Bewusstsein davon entgegentritt, dass die menschliche Entwicklung dahin geht, immer klarer und klarer des Menschen selbstbewusstes Wesen, das Menschen-Ich-Wesen herauszuarbeiten. Es sagte sich der stoische Weise, dieses Ich, durch das sich der Mensch mit voller Klarheit in die Welt hineinstellt, dieses Ich kann getrübt werden, kann sich selbst betäuben. Und es betäubt sich, wenn der Mensch in sein Vorstellen zu stark das Wellen- und Wogenspiel seiner Affekte, seiner Leidenschaften hereinkommen lässt. Wie eine Art geistige Ohnmacht erscheint es dem Stoiker, wenn der Mensch überfluten lässt, beneben lässt die Klarheit seines Ichs von seinem Leidenschaften- und Affektwesen. Daher das Niederhalten des Leidenschafts- und Affektwesens der menschlichen Seele, das Erstreben der Ruhe und des Gleichmaßes. Das führt im Sinne der Stoiker zur Befreiung von der geistigen Ohnmacht der Seele. Dasjenige, was hier öfter hervorgehoben werden musste als die ersten Schritte auf dem Weg einer Erkenntnis der geistigen Welt, besteht darin, dass das wilde Gewoge des Affekt- und Leidenschaftslebens, das geistige Ohnmacht erzeugt, niedergehalten wird und aus dem seelischen Leben die Klarheit des geistigen Schauens herausgeholt wird. Was so dargestellt wurde als die ersten Schritte auf dem Weg, der dann in ein geistiges Schauen hineinführt, das schwebte dem Stoiker vor. Ich habe versucht, gerade diese Seite des stoischen Wesens, die noch wenig herausgearbeitet worden ist, in meinen Rätseln der Philosophie, der Neuauflage meiner Lebens- und Weltanschauungen im 19. Jahrhundert, die demnächst erscheinen wird, ich habe da versucht, in Bezug auf den Stoizismus gerade diese Seite herauszuarbeiten. So schwebte der Weise als der Leidenschaftsbezwingende, als der Affektbezwingende wie ein Ideal dem Stoizismus vor. Und derjenige, der sich so als Weiser in die Weltenentwicklung hineinstellt, der erkennt im Sinne des Stoizismus, dass die Weltentwicklung fähig ist, ihn aufzunehmen, weil sie auch von Weisheit durchdrungen ist, sodass er seine Weisheit in die Flut der Weltenweisheit eintauchen lässt. Wenn die Frage auftaucht, wie sich die menschliche Seele, das menschliche Selbst, in das ganze Gefüge der Weltordnung hineinstellt, entsteht zugleich die Frage, wie lässt sich mit der Weisheit der Weltordnung, die der Mensch voraussetzen muss, wenn er sich in sie hineinstellen will, wie lässt sich damit vereinigen, was als Böses in der Welt herrscht und sich dem Weisheitsstreben des Menschen entgegenstellt? Es stand vor den Seelen der Stoiker das, was man später die göttliche Vorsehung genannt hat. Wie findet sich der Stoiker mit dem Bösen gegenüber dieser Vorsehung ab? Da taucht bei den Stoikern etwas auf, was man auch heute noch, wenn man nicht in die Geisteswissenschaft eindringt, sondern nur zu der Pforte derselben geht, was man heute noch wie eine Rechtfertigung des Bösen vorbringen kann. Es taucht vor dem Stoiker die Notwendigkeit der menschlichen Freiheit auf. Und nun sagt sich der Stoiker, wenn der Mensch aus innerer Freiheit heraus das Ideal des Weisen anstreben soll, so muss ihm die Möglichkeit geboten sein, auch nicht danach zu streben. Im Streben nach dem Ideal des Weisen muss Freiheit liegen. Damit aber muss gegeben sein, dass der Mensch auch bei dem bleiben kann, aus dem er herausstreben soll, dass er in das Affekt- und Leidenschaftswesen untertauchen kann. Dann taucht er in ein Reich unter, das nicht sein Reich ist, das ein Reich unter seinem Wesen ist. Der weisen Weltordnung vorwerfen zu wollen, dass der Mensch in ein Reich untertauchen kann, das unter ihm ist, das wäre so gescheit, als wenn man der Weltordnung vorwerfen wollte, dass es unter dem menschlichen Reich andere Reiche gibt. Dass es ein Reich gibt, in das die Menschenseele untertauchen kann, ist weise eingerichtet. Dass er aus ihm emportaucht, muss seine freie Wahl sein. Man sieht, viele Antworten auf die Frage nach der Bedeutung des Bösen liegen schon in der alten stoischen Weisheit. Und man kann nicht sagen, dass in Bezug auf die Erfassung des Bösen die späteren Jahrhunderte einen wirklichen Fortschritt zeigen. Das kann sich herausstellen, wenn wir uns einem Geist zuwenden, der auf die Gestaltung des abendländischen Christentums einen großen Einfluss gehabt hat, zu Augustinus. Auch Augustinus denkt über die Bedeutung des Bösen in der Welt nach und kommt zu einer eigentümlichen Aussage. Er kommt zu der Aussage, dass das Böse gar nicht da ist, dass es bloß etwas Negatives, bloß die Negation des Guten ist. Augustinus sagt sich, das Gute ist etwas Positives, aber da ein sterbliches Wesen in seiner Schwachheit das Gute nicht immer ausführen kann, so begrenzt sich das Gute. Und dieses begrenzte Gute braucht man ebenso wenig als etwas Negatives zu erklären, wie den Schatten, der durch das Licht hervorgerufen wird. Wenn man den Kirchenvater Augustinus so über das Böse reden hört, so wird man eine solche Antwort naiv finden gegenüber dem, was man sich heute bei einem durch Jahrhunderte fortgeschrittenen Denken vorstellen kann. Aber wie es mit der Frage nach der Bedeutung des Bösen liegt, kann daraus hervorgehen, dass noch in unseren Tagen ein Gelehrter genau dieselbe Antwort gegeben hat. Das ist Reginald J. Campbell, der die neue Theologie geschrieben hat und dessen Werk großes Aufsehen erregt hat. Auch er findet, dass man nach dem Bösen nicht fragen kann, weil es nichts Positives, sondern nur etwas Negatives ist. Diese Antwort vom Bösen als bloßer Negation steht auf demselben Boden, wie wenn man auf die Frage, was die Kälte ist, sagen würde, sie ist nur die Negation, die Abwesenheit der Wärme, man kann von ihr nicht als von etwas Positivem sprechen. Man ziehe sich im Winter keinen Winterrock an, dann wird man das Negative als etwas sehr Positives verspüren. Durch dieses Bild kann uns klar werden, wie wenig man zurechtkommt mit der nicht tiefgehenden Antwort, die auch große Philosophen des 19. Jahrhunderts gegeben haben, dass das Böse nichts Positives ist. Man sieht, dass dieses Nicht-Positive ebenso wenig negativ ist wie die Kälte gegenüber der Wärme. Man kann auch andere Denker anführen, solche Denker, die durch die Vorbedingungen ihres Seelenlebens dem schon näher kommen, was die Geisteswissenschaft zu sagen hat. Man kann Plotin anführen, den Neuplatoniker, der in der nachchristlichen Zeit lebte und noch auf die Prinzipien des Platonismus stand und mit ihm eine große Schar von Denkern, die über das Böse in der Welt nachgedacht haben. Diese versuchten, sich klarzumachen, der Mensch ist zusammengefügt aus einem geistig-seelischen und einem materiell-leiblichen. Durch das Untertauchen in das Leibliche nimmt der Mensch an den Eigenschaften der Materie teil, die der freien Betätigung des Geistes Hindernisse entgegenstellt. In diesem Untertauchen des Geistes in die Materie liegt der Ursprung des Bösen im menschlichen Leben und in der äußeren Welt. Dass eine solche Anschauung nicht bloß in einzelnen Denkerköpfen wie eine befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Bösen gefühlt wurde, sondern weit verbreitet ist, mag eine Bemerkung erläutern, die gerade unsere Situation klarlegt. Ich will auf einen Denker aus einer ganz anderen Situation heraus verweisen, auf den japanischen Denker Nakae Toyu, 1608 bis 1648, den Schüler des chinesischen Denkers Wang Yangmin, 1442 bis 1529. Für ihn besteht alles, was sich uns in der Welterfahrung darbietet, aus zwei Dingen, aus zwei Wesenheiten. Die eine Wesenheit ist für ihn so, dass er zu ihr wie zu einem Geistigen aufschaut. Er lässt die menschliche Seele an diesem Geistigen teilhaben und nennt es Ri. Und dann sieht er das, was sich im Menschenleib darstellt und lässt diese Leiblichkeit an all dem teilhaben, woraus sie aufgebaut ist, an dem Materiellen. Diese Wesenheit nennt er Qi. Aus einer Zusammensetzung von Ri, Qi entstehen alle Wesen. Für diesen Denker des Ostens, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gelebt hat, hat die Menschenseele Anteil sowohl am Ri als auch am Qi. Dadurch aber, dass die Menschenseele in ihrem Leben mit ihrem Ri in das Qi untertauchen muss, strömt aus dem Qi das Wollen entgegen und mit dem Wollen das Begehren. Damit ist die Menschenseele in ihrem Leben in Wollen und Begehren verstrickt. Und sie steht vor der Möglichkeit des Bösen. Nicht weit ist dieser Denker des Ostens, der verhältnismäßig kurze Zeit vor uns gelebt hat, von dem entfernt, was man im Abendland im Kreis des Neuplatonismus des Plotin versucht hat, als den Ursprung des Bösen darzustellen, die Verstrickung des Menschen in die Welt der Materie. In weitesten Kreisen menschlichen Denkens tritt uns gerade diese Anschauung entgegen. Ein Denker des 19. Jahrhunderts hat versucht, sich mit dem Bösen auseinanderzusetzen. Er sah zum Teil das Böse in der Welt um sich herum, zum Teil das menschliche Böse. Er stand vor dem Bösen als ein Philosoph, bei dem besonders die Gemütseigenschaften tief ausgebildet waren. Das ist Hermann Loze, der Mikrokosmos und andere für das 19. Jahrhundert bedeutsame Werke geschrieben hat. Versuchen wir uns einmal vor die Seele zu rufen, wie Loze vor dem Problem des Bösen stand. Er sagte, wegleugnen lässt sich dieses Problem nicht. Wie hat man es sich zu beantworten versucht? Man hat zum Beispiel gesagt, dass im Leben das Böse da sein muss, denn nur dadurch, dass sich die Menschenseele aus dem Bösen herausringt, kann man sie erziehen, diese Menschenseele. Und da Lotze nicht zu den Atheisten gehört, sondern einen die Welt durchwehenden Gott annimmt, so sagt er, wie muss man sich im Sinne der Erziehungsidee zu dem Bösen stellen? Man muss annehmen, dass Gott das Böse gebraucht hat, um die Menschen herauszuarbeiten und zum freien Gebrauch ihrer Seele zu erziehen. Das kann nur geschehen, indem die Seele selbst diese innere Arbeit verrichtet, diesen inneren Zustand erlebt, der in dem Herausarbeiten aus dem Bösen besteht und dadurch erst selbstbewusst ihr wahres Wesen und ihren wahren Wert erkennt. Lotze wendet aber ein: Wer eine solche Antwort gibt, berücksichtigt nicht die Tierwelt, in der uns das Böse im umfassendsten Sinne entgegentritt. Die Grausamkeit, die Gier und alles, was im Menschenleben zu den furchtbarsten Lastern gezählt werden kann, das tritt uns auch in der Tierwelt entgegen. Wer kann aber der Tierwelt gegenüber die Erziehung ins Feld führen, die bei der Tierwelt nicht angewendet werden kann? So weist Lotze die Idee der Erziehung ab. Insbesondere macht er darauf aufmerksam, dass diese Erziehungsidee der Allmacht Gottes widersprechen würde. Denn nur dann hat man nötig, in einem Wesen das Gute aus dem Schlechten herauszuarbeiten, wenn man ihm erst das Schlechte gegeben hat. Aber es würde der Allmacht Gottes widersprechen, erst das Schlechte hineinzuarbeiten, um dann daraus das Gute aufbauen zu können. So wendet sich dann Lotze dahin zu sagen, ja, vielleicht muss man diejenigen mehr berücksichtigen, die da sagen, dasjenige, was böse ist, was schlecht ist, ist nicht durch die Allmacht Gottes, durch den Willen eines bewussten Wesens bewirkt, sondern das Böse ist mit dem, was in der Welt existiert, so verbunden wie die Tatsache, dass die drei Winkel eines Dreiecks 180 Grad sind. Wenn Gott eine Welt schaffen will, so muss er das Böse mitschaffen. Dagegen wendet er ein, dann beschränken wir erst recht das, was man als das Wirken des göttlichen Wesens durch die Welt annehmen muss. Wenn man die Welt betrachtet, muss man sagen, nach den allgemeinen Gesetzen, nach denen wir uns die Welterscheinungen denken, wäre eine Welt ohne das Böse denkbar. So muss man sagen, es wird durch die Willkür, durch die Freiheit des göttlichen Wesens hervorgerufen. So könnten wir noch vieles anführen, was Lotze und andere Denker gegenüber dem Problem des Bösen gesagt haben. Ich will aber nur darauf aufmerksam machen, worauf Lotze dann zuletzt kommt, weil dies nachher für uns wichtig sein wird. Lotze wendet sich gegen Leibniz, der in seiner Theodizee eine Rechtfertigung Gottes geschrieben und die Anschauung vertreten hat, dass die Welt, wenn sie auch viel Böses enthält, doch die beste aller Welten ist. Denn wäre sie nicht die bestmögliche, so meint Leibniz, so müsste Gott entweder die bestmögliche Welt nicht gekannt haben, was gegen seine Allweisheit verstoßen würde, oder sie gekannt, aber nicht geschaffen haben, was wiederum gegen seine Allgüte verstoßen würde, oder sie nicht haben schaffen können, was gegen seine Allmacht verstoßen würde. Leibniz sagt, da man gegen diese drei Prädikate Gottes nicht verstoßen kann, so muss man annehmen, dass die Welt die bestmögliche ist. Lotze wendet ein, man kann nicht von einer Allmacht Gottes sprechen, wenn man die Welt, in der das Böse ist, für einen Ausfluss Gottes halten will. Leibniz hat die Allmacht Gottes beschränkt und dadurch sich die Lehre von der bestmöglichen Welt erkauft. Es gibt noch einen Ausweg, meint Lotze. Man kann sagen, im großen Ganzen zeigt sich überall im Kosmos Ordnung und Harmonie. Nur im Einzelnen zeigt sich das Böse. Da sagte Lotze dann weiter, ja, aber was kann man auf eine Anschauung geben, die bloß von der Anordnung der Sätze abhängt? Denn denselben Satz, dass im großen Ganzen Harmonie herrscht und im Einzelnen wie schwarze Flecken die Übel herrschen, denselben Satz kann man auch so auffassen, dass man sagt, Was nützt es uns, wenn im großen Ganzen alles in Harmonie ist, aber im Einzelnen überall Elend und Leid zu finden sind? Da sollten wir uns doch lieber sagen, das Böse ist in der Welt. Es muss weise sein, dass das Böse da ist, wie auch das Vortreffliche und das Gute. Wir können nur die Weisheit nicht einsehen, also sind wir dem Bösen gegenüber genötigt, die Grenzen unseres Erkennens anzunehmen. Es muss eine Weisheit geben, die nicht die menschliche Weisheit ist, so meint Lotze, zu der wir nur nicht kommen können und die das Böse rechtfertigt. In eine uns unbekannte Weltenweisheit versetzt also Lotze das Begreifen des Bösen. Das alles zeigt uns, mit welchen Waffen man sich dem Begriff des Bösen so nähern trachtete und wie man immer wieder zu dem Geständnis gekommen ist, diese Waffen erweisen sich dem Rätsel des Bösen gegenüber als recht stumpf. Es gibt auch andere Denker, die noch weiter als Plotin einzudringen versuchten in das, was zu den Untergründen des Daseins führt, die nur durch die Entwicklung der Seele zu höherem Erkenntnisvermögen zu erreichen sind. Ein solcher Denker ist Jakob Böhme. Nähert man sich Jakob Böhme, so nähert man sich einem Geist des 16., 17. Jahrhunderts, in den nicht viele in unserer Zeit eindringen wollen. Jakob Böhme versucht, in die Tiefen der Welt und ihrer Erscheinungen bis dahin einzudringen, wo er in sich selbst etwas wie eine Art Theosophie aufgehen fühlt, eine Art Gottesanschauung im eigenen Innern. Und nun versucht er sich klarzumachen, wie das Böse bis in die tiefsten Untergründe der Welt zu verfolgen ist. Wie es nicht bloß etwas Negatives ist, sondern wie es in den Untergründen des Welt- und Menschendaseins wurzelt. Das göttliche Wesen sieht Jakob Böhme so an, dass in ihm, wie er sagt, eine Schiedlichkeit auftreten muss. Ein Wesen, das seine Tätigkeit nur hinausfluten lässt in die Welt, kann nie zum Erfassen seiner selbst kommen. Es muss sich diese Tätigkeit an irgendwas stoßen. Im Kleinen nehmen wir das jeden Morgen beim Aufwachen wahr, was Jakob Böhme in seine Vorstellung einbezieht. Wenn wir aufwachen, sind wir nicht in der Lage, in unbegrenzte Weiten hinaus unsere geistig-seelische Tätigkeit zu entfalten. Da stoßen wir mit dieser Tätigkeit an unsere Umgebung. Dadurch, dass wir uns an unserer Umgebung stoßen, werden wir unserer selbst gewahr. Der Mensch wird seiner selbst überhaupt nur gewahr in der physischen Welt, indem er sich an den Dingen stößt. Das göttliche Wesen kann kein solches sein, das sich an einem anderen stößt. Das göttliche Wesen muss sich selbst einen Widerpart oder, wie Jakob Böhme sich ausdrückt, sein Nein gegenübersetzen. Es muss seine ins Unendliche hinausflutende Tätigkeit begrenzen. Es muss in sich schiedlich werden, das heißt unterschiedlich werden, sich an einem bestimmten Punkt des Umkreises seiner eigenen Tätigkeit einen Gegensatz schaffen. Damit das göttliche Wesen seiner selbst gewahr werden kann, ist es notwendig, dass es sich einen Widerpart schafft. Durch die Teilnahme eines kreatürlichen Wesens, so meint Böhme, nicht bloß an dem, was von dem göttlichen Wesen herausströmt, sondern an dem, was sich das göttliche Wesen notwendigerweise als Widerpart schafft, entsteht das Böse in der Welt. Das göttliche Wesen schafft sich seinen Widerpart, um seiner selbst gewahr zu werden. Da kann noch nicht vom Bösen gesprochen werden, sondern nur von den notwendigen Bedingungen des Sich-Gewahr-Werdens. Indem Kreatürliches entsteht, das nicht in das hinausflutende Leben des Göttlichen eintritt, sondern am Widerpart teilnimmt, entsteht das Böse. Befriedigend für den, der versucht, durch Geisteswissenschaft in die Geheimnisse des Daseins einzudringen, wird eine solche Antwort nicht sein. Es ist auch nur angeführt, um zu zeigen, bis zu welchen Tiefen ein sinnlicher Denker geht, wenn er nach dem Ursprung des Bösen forschen will. Und so könnte ich vieles, vieles anführen, was uns zeigen könnte, wie man sich den Rätseln, die im Bösen liegen, zu nähern versuchte, als ob man etwas aus der Welt als Antwort entgegenleuchtendes gefunden hätte. Lotze sagt, Es muss irgendwo eine Weisheit geben, die das Böse rechtfertigt. Aber der Mensch ist begrenzt in seinem Erkenntnisvermögen. Stehen wir da nicht vor dem, was wir oft erwähnen mussten, dass es ein Vorurteil unserer Zeit ist, das menschliche Erkenntnisvermögen so zu nehmen, wie es ist, und nicht darauf zu reflektieren, dass es aus dem Zustand der Alltäglichkeit herauskommen kann, sich weiterentwickeln kann und in andere Welten hineinschauen, als es die Welt der äußeren Sinne und des an die Sinne gebundenen Verstandes ist? Vielleicht stellt sich heraus, dass diese bedeutsame Frage nach dem Bösen ihre Antwort deshalb nicht finden konnte, weil man sich sträubte, über die Erkenntnis, die sich an die Sinnenwelt hält, zu einer anderen Erkenntnis hinauszuschreiten, die auf dem Weg gefunden werden kann, von dem hier oft gesprochen worden ist. Auf dem Weg, durch den die Menschenseele über das hinaus gelangt, was ihre alltägliche Anschauung ist. Wir haben oft von der Möglichkeit gesprochen, dass sich die Menschenseele von der Leiblichkeit losringt, dass sie eine geistige Chemie vollzieht, die das geistig-seelische vom Leib loslöst, wie die äußere Chemie den Wasserstoff vom Wasser loslöst. Wir haben davon gesprochen, dass der Mensch, der sein geistig-seelisches von dem physisch-leiblichen loslöst, eine geistige Welt wahrnehmen kann, dass er durch seine unmittelbare Erfahrung außerhalb des Leibes in die Tiefen der Welt hineinschauen kann, soweit sie ihm gemäß seiner Erkenntnis zugänglich sind. Was tritt uns entgegen, wenn wir diesen Weg gehen, den Weg, den man ausführlich beschrieben findet in dem Buch »Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?« Zu welchen Erfahrungen gelangt man, wenn man diesen Weg geht, um übersinnlicher Welten teilhaftig zu werden? Es wird uns interessieren, wie sich dieser Weg zu dem stellt, was man im gewöhnlichen Leben das Böse nennt. Wir brauchen nur auf das hinzuschauen, was man im Alltag das Böse nennt. Wenn sich der Geistesforscher auf den Weg begibt, in die höheren Welten hinaufzusteigen, mit dem geistig-seelischen aus dem physisch-leiblichen herauszukommen, um leibfrei wahrzunehmen, bietet ihm all das, auf das er zurückblicken muss, als auf ein Böses, als ein Unvollkommenes im Leben, die schwersten Hindernisse auf seinem Weg. Die schwersten Hemmnisse kommen von dem, worauf man zurückblicken muss, als auf ein Unvollkommenes. Damit will ich nicht sagen, dass daraus folgt, dass jeder, der als Geistesforscher in die höheren Welten hineinschaut, ein vollkommener Mensch zu nennen ist. Der Weg zur Geistesforschung ist ein Martyrium aus dem Grund, weil man in demselben Augenblick, wo man aus seinem alltäglichen Physischen herauskommt und mit seiner Seele eines höheren Schauens teilhaftig wird, auf seine Unvollkommenheit zurückblickt und weiß: Du trägst sie mit dir wie der Komet seinen Schweif. Du musst den Ausgleich suchen. Du musst sie in ein späteres Leben hinübertragen. Das, wodurch du bisher geschritten bist, ohne ein Bewusstsein davon zu haben, das schaust du jetzt vor dir. Du weißt, was dir bevorsteht. Dieses Hinschauen auf das, was man im gewöhnlichen Leben ist, hängt einem an, wenn man den Weg in die geistige Welt hinauf sucht. Hängt es einem nicht an, so ist man nicht auf dem Weg in die geistige Welt hinein. Ein Ernst des Lebens beginnt, sobald man in die geistige Welt hinaufsteigt. Wenn man auch nichts anderes gewinnt, das eine gewinnt man. Man erblickt das eigene Böse, die eigene Unvollkommenheit, mit einer unendlichen Klarheit als das, was einem gehört und aus dem man zwecks Anschauens der geistigen Welt im Augenblick heraus ist. Man gewinnt eine klare Erkenntnis von der Unvollkommenheit und dem Bösen in sich selbst, schon bei den allerersten Schritten in die geistige Welt. Woher kommt das? Wenn man näher zusieht, woher das kommt, dann findet man den Grundzug alles menschlichen Bösen. Ich habe in meiner letzten Schrift die Schwelle der geistigen Welt gerade auf diesen Grundzug des Bösen hinzudeuten versucht, insofern es aus dem Menschen hervorgeht. Der gemeinsame Grundzug des menschlichen Bösen ist der Egoismus. Alles menschliche Böse geht aus dem hervor, was wir Egoismus nennen. Wir mögen von den geringsten Kleinigkeiten, die wir als menschliches Versagen ansehen, bis zu den stärksten Verbrechen hin alles das verfolgen, was menschliche Unvollkommenheit und menschliches Böses sind. Der gemeinsame Grundzug ist der Egoismus. Wir finden das Wesen des Bösen, wenn wir es mit dem menschlichen Egoismus verknüpft denken. Wir finden alles Hinausstreben über das Böse und über die Unvollkommenheit im Menschen, wenn wir dieses Hinausstreben in der Bekämpfung dessen sehen, was wir Egoismus nennen. Viel ist über diese oder jene ethischen Prinzipien nachgedacht worden, über diese oder jene Grundlage der Moral. Je tiefer man in die geistigen Welten untertaucht, desto mehr zeigt sich, dass der Egoismus der gemeinsame Grundzug alles menschlichen Bösen ist. Der Mensch arbeitet sich hier in der physischen Welt umso mehr aus dem Bösen heraus, je mehr er den Egoismus überwindet. Dieses Resultat stellt sich neben ein anderes hin und es stellt sich in der Geistesforschung bedrückend hin. Was muss man ausbilden, wenn man den Weg in die geistige Welt hinauffinden will? Wenn wir all das zusammennehmen, was ich im Laufe dieser Vorträge ausgeführt habe als seelische Übungen, die angewendet werden müssen, um die Seele in die geistige Welt hineinzuführen, so sehen wir, dass alles darauf hinausläuft, die Seele zu erstarken, gewisse Eigenschaften, die sie hat, stärker und kräftiger zu machen, die Seele mehr und mehr auf sich selbst zu stellen. Dasjenige, was in der physisch-sinnlichen Welt als Egoismus hervortritt, das muss gerade entkraftet werden, muss intensiver gemacht werden, wenn der Mensch in die geistige Welt hinaufsteigt. Denn nur die in sich erstarkte Seele, die die Kraft erstarkt, die in ihrem Ich wurzelt, nur diese Seele kommt in die geistige Welt hinauf. Gerade dasjenige muss auf dem Weg in die geistige Welt hinauf erstarkt werden, was der Mensch ablegen muss, der sich moralische Prinzipien für die physisch-sinnliche Welt aneignen will. Ein bedeutender Mystiker hat den Ausspruch getan: Wenn die Rose sich selbst schmückt, schmückt sie auch den Garten. Es ist dies richtig, aber im Menschenleben würde der Egoismus stark hervortreten, wenn die Menschenseele sich als Rose betrachtete, die nur sich selbst schmücken will. Für die geistige Welt aber gilt es, vollkommen in der geistigen Welt ist vorhanden, was in diesem Ausspruch liegt. In der geistigen Welt ist die Seele ein dienendes Glied umso mehr, je kräftiger sie selbst ist, je mehr sie das herausgearbeitet hat, was in ihrer Fülle liegt. Wie man ein Instrument nicht gebrauchen kann, wenn es nicht möglichst vollkommen ist, so kann man in der geistigen Welt eine Seele nicht gebrauchen, die nicht aus ihrem Ich herausgetrieben hat, was in ihr liegt. Und so sehen wir aus dieser Gegenüberstellung, die uns von aller Phrase hinwegführt und in einen Tatbestand hineinführt, der nicht verhüllt werden darf, wir sehen aus dieser Gegenüberstellung, dass die Welt des Geistigen der Welt des Sinnlichen so gegenübersteht, dass die Letztere für den Menschen ihre volle Aufgabe hat. Könnte der Mensch nur im Geistigen leben, er würde, da in der geistigen Welt das Gesetz gilt, wenn die Rose sich selbst schmückt, schmückt sie auch den Garten, er würde nur zur Entwicklung jener Fähigkeiten kommen, die ihn in der geistigen Welt erkraften. Er würde nicht zu jenen Fähigkeiten kommen, die ihn mit beiden Welten zusammenbringen. In der physischen Welt finden wir die Städte, durch die wir den Egoismus überwinden. Wir sind nicht umsonst in das sinnliche Leben verflochten, das dazu da ist, dass wir uns den Egoismus aberziehen. Dasselbe, was der Geistesforscher als das Maßgebende zum Hinaufgehen in die geistige Welt findet, nämlich die Erstarkung seiner Seele, das ist auch das Maßgebende, wenn der Mensch durch die Pforte des Todes auf naturgemäße Weise in diejenige Welt eintritt, die zwischen dem Tod und einer neuen Geburt liegt. Da versetzen wir uns in jene Welt, die der Geistesforscher durch seine Seelenentwicklung für die menschliche Erkenntnis erreicht. Da hinein müssen wir diejenigen Eigenschaften bringen, die die Seele innerlich stark erscheinen lassen, die in der Seele den Spruch bewahrheiten: Wenn die Rose sich selbst schmückt, schmückt sie auch den Garten. In dem Augenblick, wo wir durch die Pforte des Todes gehen, treten wir in eine Welt ein, in der es auf Erkraftung und Erhöhung unseres Ich ankommt. Was wir in jener Welt zu tun haben, wir werden es im nächsten Vortrag sehen. Jetzt soll nur darauf hingedeutet werden, dass es in der geistigen Welt darauf ankommt, dass die Seele sich dazu vorbereitet, nach Maßgabe dessen, was sie im früheren Leben erlebt hat, ein neues Leben zu zimmern. Man muss sich in dieses Leben hineinstellen, weil man sich in dem Leben zwischen Tod und neuer Geburt vorzugsweise mit seinem Selbst beschäftigt. Wenn wir so die menschliche Seele betrachten, dann sehen wir sie von zwei Gesichtspunkten aus. Sie erscheint uns in ihrer Bedeutung für die physisch-sinnliche Welt so, dass diese für sie die große Lehrstätte ist, wo sie aus sich herausgehen muss, wo sie Egoismus in Altruismus verwandeln muss, sodass sie etwas für den weiten Umkreis des Daseins wird. Die Welt zwischen Tod und neuer Geburt erscheint uns als die Welt, in der die Seele in sich erkraftet leben muss, für die die Seele wertlos wäre, wenn sie schwach und kraftlos in sie eintreten würde. Was folgt daraus? Daraus folgt, dass die Seele diese beiden Wesenszüge in sich hat. Daraus folgt, dass der Mensch sich hüten muss, dasjenige, was auf dem einen Feld, in der einen Welt ein vorzügliches ist, die Erhöhung des Seeleninneren, in der anderen Welt zu etwas anderem anzuwenden als zur Erreichung der geistigen Welt. Es muss von Übel werden in ein Böses umschlagen, wenn der Mensch das, was ihn im Reich des Geistes gerade zu einem würdigen Werkzeug macht, dasjenige durchdringen lässt, was sich hier in der physischen Welt als sein Wesen ausleben muss. Wir müssen stark sein im Geistigen zwischen Tod und neuer Geburt, in der Erstarkung und Erkraftung unseres Ich, damit wir uns zu einem solchen sinnlich-physischen Dasein vorbereiten, das im äußeren Dasein, in den Gedanken und Taten in der physischen Welt möglichst unegoistisch ist. Wir müssen unseren Egoismus vor der Geburt dazu verwenden, unser Selbst so zu bearbeiten, dass wir in der physischen Welt selbstlos werden. Hier liegt dasjenige, was man das Beachtenswerteste nennen kann für den, der in die geistige Welt vordringen will. Man muss sich klar sein, dass man nicht umsonst sein Böses, seine Unvollkommenheiten wie sein Schattenbild sieht. Das ist dasjenige, das uns zeigt, wie wir mit der sinnlichen Welt verbunden bleiben müssen, wie unser Karma uns in der Sinnenwelt halten muss, bis wir es mit unserem Egoismus in der geistigen Welt so weit gebracht haben, dass wir nicht mit uns allein, sondern mit der ganzen Welt leben können. Es zeigt sich, wie es von Übel ist, dasjenige, was das Wesentliche im Geistigen ist, Selbstvervollkommnung, Fortschritt, unmittelbar auf die Dinge des äußeren Lebens anzuwenden. Geistigen Fortschritt zu suchen, davon sollen wir uns nicht abhalten lassen, das ist unsere Pflicht. Die Entwicklung, die für alle übrigen Lebewesen Gesetz ist, ist für den Menschen Pflicht. Aber von Übel ist es, dasjenige, was sich für die geistige Entwicklung ziemt, auf das äußere physische Leben anzuwenden. Dieses äußere physische Leben muss sich wie eine zweite Welt neben dasjenige hinstellen, was die Seele anstrebt, wenn sie sich der geistigen Welt nähern will. Nun liegt aber etwas vor, was wiederum wie ein Widerspruch erscheinen könnte, aber von solch lebendigen Widersprüchen lebt die Welt. Man muss sich in seiner Seele erkraften, gerade das eigene Ich muss stark werden, um in die geistige Welt einzudringen. Aber wenn man bei seinem geistigen Aufstieg nur den Egoismus entwickeln wollte, dann würde man nicht dahin kommen. Was heißt das? Man muss ohne den Egoismus da eintreten, man kann nicht mit dem Egoismus eintreten. Das muss jeden demütig stimmen, der in die geistigen Welten eintreten will. Man muss alles Egoistische so objektiv vor sich haben, dass man es als in der äußeren Welt mit einem verbunden schaut. Man muss also durch die Mittel des äußeren, physisch-sinnlichen Lebens gerade ein unegoistischer Mensch zu werden trachten, weil man in der geistigen Welt nicht mehr Gelegenheit hat, es zu werden, weil es da auf die Erkraftung des seelischen Lebens ankommt. Das ist scheinbar ein Widerspruch. Wenn wir durch die Pforte des Todes schreiten, müssen wir in der geistigen Welt mit dem leben, was im Inneren unserer Seele stark ist. Aber wir können es nicht erlangen, wenn wir es nicht durch ein unegoistisches Leben erlangen, das vor dem Tod liegt. Altruismus in der physischen Welt spiegelt sich als ein den Geist erhöhender Egoismus in der geistigen Welt. Wir sehen, wie schwierig die Begriffe werden, wenn man sich der geistigen Welt nähert. Aber jetzt sehen wir zugleich, um was es sich im menschlichen Leben handelt. Der Mensch tritt durch die Geburt ins physische Dasein. Wenn er das Wesen, das er in der geistigen Welt vor seiner Geburt war, wenn er dieses Wesen mit dem physischen Leib umkleidet, so ist die Möglichkeit gegeben, dass er mit dem, was Lebensluft der geistigen Welt sein muss, unberechtigt seinen physischen Leib bezieht, dass sich der Geist im Leiblichen verirrt, indem er in die physische Welt herunterträgt, was für die geistige Welt gut ist. Dann wird das, was in der geistigen Welt gut ist, in der physischen Welt zum Bösen. Das ist ein bedeutsames Geheimnis des Daseins, dass der Mensch durch dasjenige, was er notwendigerweise braucht, um ein geistiges Wesen zu sein, was sein Höchstes als ein geistiges Wesen darstellt, dass er das in die physische Welt heruntertragen kann und dass dieses geistig Höchste und Beste die tiefste Verirrung im physisch-sinnlichen Leben werden kann. Wodurch tritt also das Böse in der Welt auf? Dadurch, dass der Mensch nicht seine schlechtere, sondern seine bessere Natur in das physisch-leibliche untertauchen lässt, das als solches nicht böse ist. Er entwickelt in ihm Eigenschaften, die nicht in das physisch-leibliche, sondern in das Geistige hineingehören. Warum können wir Menschen also böse sein? Weil wir geistige Wesen sind, weil wir in die Lage kommen, sobald wir uns in die geistige Welt hineinleben, Eigenschaften zu entwickeln, die zum Bösen werden, wenn wir sie im physisch-leiblichen entwickeln. Lassen wir diejenigen Eigenschaften, die sich hier in der physischen Welt in Grausamkeit, in Heimtücke, in allem Egoistischen ausleben, lassen wir sie aus dem Leiblichen herausgezogen sein, lassen wir die Seele sie in der geistigen Welt ausleben, dann sind sie dort die Seele weiterbringende, die Seele vervollkommende Eigenschaften. Dass der Mensch das Geistige verkehrt anwendet, es im Sinnlichen anwendet, das führt zum Bösen. Könnte der Mensch nicht böse werden, so könnte er nicht ein geistiges Wesen sein, denn die Eigenschaften, die ihn böse machen können, er muss sie haben, sonst könnte er nicht in die geistige Welt hineinkommen. Die Vollkommenheit besteht darin, dass der Mensch lernt, sich mit der Einsicht zu durchdringen, du darfst die Eigenschaften, die dich im physisch-sinnlichen zum bösen Menschen machen, nicht im physischen Leben anwenden. Denn so viel du sie im physisch-sinnlichen anwendest, so viel entziehst du dir an durchkraftenden Eigenschaften deiner Seele, so sehr schwächst du dich für die geistige Welt. Nur dort sind sie am richtigen Platz. So zeigt uns Geisteswissenschaft, dass das Böse durch seine eigene Natur darauf hinweist, dass wir neben der äußeren physischen Welt eine geistig-seelische Welt annehmen müssen. Warum bleiben Denker wie Lotze und andere bei dem Erkenntnisvermögen stehen, mit dem sie die sinnliche Welt betrachten? Und warum sagen sie, man dringt nicht hinein in den Ursprung des Bösen, man kann nicht hineindringen? Warum bleiben sie an diesem Punkt stehen? Weil ihr Erkenntnisvermögen nicht zur geistigen Welt vordringen will und weil das Böse nicht durch die physische Welt erklärt werden kann. Es ist nur ein Missbrauch von Kräften, die in die geistige Welt gehören. Was wundert daher, dass kein Philosoph, der von der geistigen Welt absieht, in der physischen Welt jemals das Wesen des Bösen, den Ursprung des Bösen finden kann? Wenn man von vornherein abgeneigt ist, zu einer geistigen Welt vorzudringen, um in ihr den Ursprung des Bösen zu finden, dann kommt man auch nicht zu einer Erkenntnis des Bösen, das uns in der äußeren Welt entgegentritt, wie in der Tierwelt. Wir müssen uns klar sein, dass das Böse im menschlichen Handeln dadurch entsteht, dass der Mensch das, was für eine andere Welt ein Gutes ist, in eine Welt versetzt, wo es ins Gegenteil gekehrt ist. Wenn wir aber das vom Menschen unabhängige Böse in der Welt betrachten, das durch die Tierwelt flutet, dann müssen wir uns klar sein, dass nicht nur Wesen wie die Menschen da sind, die durch ihr Leben das, was in der geistigen Welt gut ist, in eine andere Welt tragen, wo es nicht hingehört, sondern es muss auch andere Wesen geben, die das tun. Der Blick auf die Tierwelt zeigt uns, dass es außer den Menschen geistige Wesen geben muss, die in das Gebiet, wo der Mensch sein Böses nicht hineintragen kann, ihr Böses hintragen und so dort das Böse erzeugen. Wir werden mit der Erkenntnis, wo der Ursprung des Bösen sitzt, dazu geführt, anzuerkennen, dass nicht nur der Mensch ein Unvollkommenes in der Welt darstellen kann, sondern dass auch andere geistige Wesen da sind, für die das gilt. Und so sagen wir uns, dass es nicht mehr unverständlich ist, wenn der Geistesforscher sagt, die Tierwelt ist die äußere Ausgestaltung einer unsichtbaren Geisteswelt. Darin sind Wesen, die vor dem Menschen dasselbe gemacht haben, was der Mensch zu seiner Zeit gemacht hat, indem er das Geistige unberechtigterweise in das physisch-sinnliche hineingezogen hat. Dadurch ist alles Böse in der Tierwelt entstanden. Das sollte heute ausgeführt werden, dass diejenigen Unrecht haben, die da glauben, man könnte der Materie den Impuls des Bösen zuschreiben, weil die Seele in dieses materielle Dasein verstrickt ist. Nein, es entsteht gerade durch die geistigen Eigenschaften und Betätigungsmöglichkeiten des Menschen. Wo bliebe die Weisheit in der Weltordnung, die den Menschen darauf beschränken wollte, in der physischen Welt bloß das Gute zu entfalten und nicht das Böse, wenn sie ihm dadurch notwendigerweise die Kräfte nehmen müsste, um in der geistigen Welt vorwärts zu kommen? Dadurch, dass wir Wesen sind, die zugleich der geistigen und der physischen Welt angehören, dass in uns nicht die Unvollkommenheit, sondern die Vollkommenheit des geistigen Gesetzes ist, dadurch sind wir in der Lage, gerade wie das Pendel eine Uhr nach der einen und nach der anderen Seite ausschlagen kann, das, was der geistigen Welt eigen ist, das, wodurch wir Geisteswesen sind, in die sinnliche Welt hineinzutragen und dadurch das Böse zu verwirklichen. Das Böse wird in die Welt dadurch hineingetragen, dass Geister in das physisch-sinnliche Leben das hineintragen, was dem Geist eigen ist. Ich weiß sehr wohl, dass mit einer solchen Darstellung des Bösen heute etwas gesagt ist, was vielleicht nur einer geringeren Zahl von Menschen einleuchtet. Es wird sich aber immer mehr in das menschliche Seelenleben einleben. Man wird finden, dass das Fertigwerden mit den Problemen der Welt nur möglich ist, wenn man dieser unsere Welt, eine geistige Welt, zugrunde liegend denkt. Mit den Vollkommenheiten der Welt mag der Mensch fertig werden. Mit den Unvollkommenheiten wird er nicht fertig, wenn er nicht sieht, inwiefern das Böse in der Welt sein muss. Er sieht ein, dass es da sein muss, wenn er sich sagt, es ist in der sinnlichen Welt nur deplatziert. Würden die gleichen Eigenschaften in der geistigen Welt angewendet, so würde der Mensch in der geistigen Welt vorwärts schreiten. Ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, dass es ein völliger Unsinn wäre, wenn jemand daraus den Schluss ziehen würde. Also stellst du uns dar, dass nur der Böse in der geistigen Welt vorwärts kommen kann. Das wäre eine böswillige Verkehrung dessen, was ich gesagt habe. Nur dann sind die erwähnten Eigenschaften böse, wenn sie in der sinnlichen Welt verwendet werden, während sie in der geistigen Welt sofort eine Metamorphose durchmachen. Es ist gut, wenn der Mensch die Kraft hat, eine Uhr zu zerschlagen, aber er braucht nicht seine Kraft dafür zu verwenden. Wenn er eine Kraft zum Heil der Menschheit anwendet, dann ist sie eine gute Kraft. In diesem Sinne muss man sagen, die Kraft, die der Mensch ins Böse fließen lässt, ist am richtigen Ort verwendet gut. Nur durch die unrichtige Anwendung verkehrt sie sich ins Böse. Es führt tief in die Geheimnisse des Menschendaseins hinein, wenn man sich sagt, der Mensch wird dadurch böse, dass er die Kräfte, die ihm zur Vollkommenheit verliehen sind, am unrechten Ort anwendet. Für den, der es sehen kann, ist in unserer Zeit in die Untergründen der Seele die Tendenz zu den geistigen Welten wie mit den Händen zu greifen. Das kann ein genauer Blick auf das 19. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart lehren. Im 19. Jahrhundert tritt uns auch philosophisch das entgegen, was man Pessimismus genannt hat, jene Weltanschauung, die auf das Böse hinschaut und dabei den Schluss zieht, dass diese Welt nicht als eine solche angesehen werden kann, die etwas anderes von dem Menschen will, als ihrem Ende zugeführt zu werden. Ich brauche nur auf Hartmann und auf Schopenhauer hinzuweisen, die in der Verneinung des Daseins in der Vernichtung des Daseins die wahre Erlösung gesehen haben, weil sie glaubten, die Welt so anschauen zu müssen, dass der Mensch durch das Böse seine Erziehung durchmacht und dass durch die Vernichtung eine Erlösung erzielt wird. Im Zeitalter des Materialismus, in dem die Seelen von diesem Materialismus gefangen genommen werden, muss die stärkste Trostlosigkeit gegenüber dem Bösen eintreten. Denn der Materialismus lehnt jene geistige Welt ab, aus der heraus uns erst das Licht leuchtet, das dem Bösen seine Bedeutung gibt. Wenn man die geistige Welt ablehnt, so ist die notwendige Folge, dass uns diese Welt in ihrer Zwecklosigkeit trostlos entgegenstarrt. Ich will heute nicht auf Nietzsche hinweisen, sondern auf einen anderen Denker, der einer der tragischsten Denker des 19. Jahrhunderts ist. Indem der Mensch in eine Zeit hineingestellt ist, muss er notwendigerweise mit dieser seiner Zeit leben. Das aber ist das Eigentümliche des physischen Lebens, dass sich unser Wesen mit den Wesen außerhalb des physischen zusammenfindet. Und so war es beim Heraufkommen des Materialismus der letzten Jahrhunderte nur natürlich, dass gerade die tiefsten und bedeutendsten Geister tief ergriffen wurden von jener Welterklärung, die heraufkam und nur in den äußeren Erscheinungen der Sinne das Auf und Ab unseres Daseins erblickte. Aber solche Geister konnten sich nicht der Illusion hingeben, dass man ungetröstet durch die Welt gehen muss, wenn man auf das Böse hinschaut und nicht aufblicken kann zu einer geistigen Welt, in der es sich rechtfertigt. Ein Geist, der eine solche Tragik des Materialismus durchgemacht hat, obwohl er nicht selbst Materialist war, war Philipp Mainländer, der 1841 geboren wurde. Man kann Mainländer einen Nachfolger Schopenhauers nennen, äußerlich betrachtet. Er kam zu einer eigenartigen Weltanschauung. Er war ein tiefer Geist, aber er war ein Geist jener Zeit, die nur auf das hinschauen konnte, was die materielle Welt darbietet. Dieser Materialismus wirkt gerade auf die besten Seelen ungeheuer gefangennehmend. Die Menschen, die sich nicht um das kümmern, was die Zeit und ihr Geist bietet, die in einem religiösen Bekenntnis dahin leben, was ihnen lieb geworden ist, diese religiösen Menschen sind die alleregoistischsten. Sie lehnen jedes Hinausgehen über das ab, woran sie sich gewöhnt haben. Sie kümmern sich nicht um die Welt. Tiefere Naturen können nicht so sein. Sie können sich nicht um das nicht kümmern, was der Geist einer Zeit mit sich bringt. Daran muss man denken, wenn immer wieder als Antwort auf die Sehnsucht unzähliger gesagt wird, das kann das Christentum besser befriedigen. Für die Geisteswissenschaft sind das Egoisten, die nicht mit der Zeit mitgehen wollen und die sich aus ihrer Religiosität heraus ablehnend gegen all das verhalten, was zum Heil der Menschheit in die Kulturentwicklung einfließen soll. Philipp Mainländer schaute hin auf dasjenige, was ihm die äußere Wissenschaft unserer Zeit vom Materialismus aus zu sagen hat. Da konnte er nur die Welt und den Menschen mit dem Bösen behaftet finden. Er konnte nicht ableugnen, dass der Druck dieser neueren Weltanschauung so stark ist, dass er die Seele daran hindert, zu einer geistigen Welt hinzuschauen. Warum kommen so wenige Leute zur Geisteswissenschaft? Weil der Druck der Vorurteile des Materialismus so stark ist, dass er die Seelen verfinstert, sodass sie nicht in die geistige Welt eindringen können. Wenn die Seelen sich selbst überlassen wären und nicht durch die materialistischen Vorurteile betäubt würden, so würden sie zur Geisteswissenschaft kommen. Der Druck ist groß, aber von unserer Zeit kann man sagen, es ist die Epoche herangerückt, wo man Geisteswissenschaft vor dem Publikum vertreten kann, weil die Sehnsucht in den Menschenseelen so stark geworden ist, dass Geisteswissenschaft in den Herzen der Besten Anklang finden kann. Damals konnte das noch nicht sein. Da war der Druck so stark, dass selbst Mainländer niedergehalten wurde. Wenn er in die Welt blickte, konnte er sich nur sagen, da ist die Welt der naturwissenschaftlichen Notwendigkeit, aber voll von Not, Schmerz, Leid und dem Bösen. Da kam er dann zu einer eigenartigen Anschauung. Er sagte: In der gegenwärtigen Welt finden wir kein Geistiges. Wir haben in Mainländer einen Geist vor uns, der nur deshalb keinen großen Eindruck gemacht hat, weil der Geist des 19. Jahrhunderts ein oberflächlicher Geist war. Aber was die Seelen im 19. Jahrhundert hätten fühlen können, das hat Mainländer gefühlt, wenn er auch allein stand, weil er ein Weiser war gegenüber denen, die sich wie in einer geistigen Ohnmacht über alles dasjenige hinwegsetzten, was die Seele gegenüber der materialistischen Weltanschauung unbefriedigt lassen muss. Man braucht nicht die dicken Bände der Philosophie der Erlösung von Mainländer vorzunehmen, man braucht nur das gute Büchlein von Max Seiling in die Hand zu nehmen, um sich über das zu unterrichten, was ich gesagt habe. Es ist schon vor langer Zeit erschienen. Mainländer sah in die Welt hinaus und konnte sie unter dem Druck des Materialismus nur so sehen, wie sie sich den Sinnen und dem an die Sinne gebundenen Verstand zeigt. Er hätte eine geistige Welt voraussetzen müssen, aber er sagte: Eine geistige Welt ist nicht da. Die Sinnenwelt muss aus sich selbst erklärt werden. Nun kommt er zu der Anschauung, dass die geistige Welt der unsrigen vorausging, dass alle unsere Seelen von einem vorweltlichen Dasein in das jetzige Dasein übergegangen sind, dass die Welt so geworden ist, weil Gott gestorben ist. So sieht Mainländer eine geistige Welt, aber er setzt sie vor unsere Welt. Er sieht in unserer Welt nur den mit dem Bösen beladenen Leichnam, der nur da sein kann, damit er seiner Vernichtung entgegengeht, damit dasjenige, was dazu geführt hat, Gott und seine Geisteswelt zum Absterben zu bringen, im Zugrundegehen des Leichnams zuletzt auch seine Erlösung findet. Mögen Monisten heute über einen solchen Denker lächeln. Derjenige, der sich auf die menschliche Seele etwas versteht und weiß, wie eine Weltanschauung zum inneren Schicksal der Seele werden kann, wie das ganze Wesen der Seele die Nuance einer Weltanschauung annehmen kann, der weiß, was ein Mensch erleben musste, der wie Mainländer die geistige Welt in die Vorzeit versetzen musste und in der gegenwärtigen Welt nur den zurückgebliebenen materiellen Leichnam sehen konnte. Um mit dem Bösen dieser Welt fertig zu werden, hat Mainländer zu einer solchen Weltanschauung gegriffen. Er stand mehr darin in seiner Weltanschauung als Schopenhauer, als Hartmann, nach Beendigung seiner Philosophie der Erlösung, wo ihm der Gedanke kam: Deine Kraft wird gebraucht, damit du das, was dir als Erlösung der Menschheit erscheint, schneller förderst, als wenn du weiter nach der Mitte des Lebens den Leib noch benutzest. Dass Mainländer mit tiefstem Ernst in seine Weltanschauung drin stand, das zeigt die Tatsache, dass er, als ihm im 35. Lebensjahr dieser Gedanke kam, seine Kraft in die Welt ausgießen, nicht in den Leib konzentrieren, dass er die Konsequenz zog und durch Selbstmord, und zwar durch Selbstmord aus Überzeugung, aus der Welt ging. Mögen Philosophen und andere Menschen hinwegschauen über ein solches Menschenschicksal. Für unsere Zeit ist dieses Menschenschicksal unendlich bedeutsam. Es ist bedeutsam, weil es uns zeigt, wie eine Seele leben muss, die zu innerer Tiefe vordringt, zu dem, was als Sehnsucht in unserer Zeit wieder erstehen muss. Wie eine Seele leben muss, die dem Problem des Bösen gegenübersteht und keinen Ausblick in jene Welt hat, wo sich das geistige Licht ausbreitet, das den Sinn des Bösen beleuchtet. Es war notwendig, dass eine Zeit lang die menschliche Seele die materiellen Fähigkeiten entwickelt. Man wird in der Zukunft das geistige Leben auch unter psychologisch-biologische Gesichtspunkte stellen. Vom psychologischen Gesichtspunkt aus wird man sich klar darüber werden, dass für das Menschenwesen das gilt, was uns in einem physischen Abbild bei der tierischen Wesenheit erscheint. Tiere können lange hungern. Kaulquappen kann man durch Hunger dazu bringen, dass sie schneller zu Fröschen werden. Gewisse Fische hungern lange, um sich zum Fortpflanzungsgeschäft vorzubereiten, um dadurch zu diesem Geschäft stärker zu sein. Die Kräfte, die sonst in die Ernährung gelegt werden, werden so zurückgenommen und können anders verwendet werden. Das ist ein äußeres Bild, das auch für die Menschenseele gilt. Wir durchleben eine materialistische Zeit. Selbst viele, die glauben, spirituell zu denken, sind materialistischen Vorstellungen hingegeben, die man nur monistisch nennt, weil man sich ihrer schämt. Und die Philosophen sind dem Grundsatz hingegeben, die menschliche Seele kann nichts anderes tun, als Haltmachen vor den größten Rätseln des Daseins. Die Fähigkeiten, die zu all dem geführt haben, sie mussten eine Zeit lang ausgebildet werden. Die Menschheit musste eine Zeit lang hungern, ohne Nahrung leben. Der Materialismus war die Zeit des Hungerns. Die Kräfte, die in den Seelen zurückgehalten worden sind, sie werden nach einem psychologischen Gesetz die Menschen dazu führen, den Weg in die geistige Welt zu finden. Finden wird man, dass das Menschheitsdrama in unserer Zeit die Form annehmen musste, die es bei Philipp Mainländer angenommen hat, der die geistige Welt in der äußeren Welt nicht finden konnte und sie daher zeitlich vor die psychische Welt stellen musste. Er machte nur den Fehler, dass er nicht sehen konnte, dass das, was heute als unsere Welt vorliegt, uns die Möglichkeiten gibt, in unserer Seele etwas zu finden, was ebenso in die Zukunft weist, wie die äußere Welt in die Vergangenheit weist. Nicht zu leugnen ist, dass Mainländer recht hatte, wenn er sagte, dass dasjenige, was unsere physische Welt darbietet, die Reste einer ursprünglichen geistigen Entwicklung sind. Selbst die äußere Geologie muss das heute zugeben. Indem wir über die Erdkruste schreiten, schreiten wir über den Leichnam einer geistig-seelischen Entwicklung. Aber worauf Mainländer noch nicht blicken konnte, das war, dass, indem wir so über Vergangenes schreiten, wir zugleich in unserem Inneren etwas entwickeln, was Keim für die Zukunft ist, gerade so wie das, was um uns ist, Hinterlassenschaft der Vergangenheit ist. Und indem wir auf das hinblicken, was Geisteswissenschaft sein kann, kann in uns das aufleben, was für Mainländer nicht da sein konnte, worüber er verzweifeln musste. So stehen wir an der Grenzscheide zweier Welten, des materialistischen Zeitalters und des spirituellen Zeitalters. Nichts kann uns in so populärer Form beweisen, wie sehr wir dem spirituellen Zeitalter der Zukunft entgegenleben, als die Betrachtung des Bösen, die einen Sinn erst gewinnt, wenn wir den Blick in die lichten Höhen des Geistigen erheben. Oft habe ich gesagt, dass man sich mit derlei Bestrebungen wie der Geisteswissenschaft im Einklang mit den besten Geistern aller Zeiten fühlt, die geahnt haben, ersehnt haben, was Geisteswissenschaft der Menschheit gegen die Zukunft hin geben wird. Wenn ein solcher Geist, mit dem man sich voll im Einklang fühlt, gegenüber der Sinnenwelt einen Ausspruch getan hat, der wie ein Appell an den Geist ist, so dürfen wir das, was heute hat vor unsere Seele treten können, als eine Art Umwandlung dieses Spruches aussprechen. Goethe hat seinen Faust etwas sagen lassen, was zeigt, wie der Mensch vom Geist abkommt. Paradigmatisch hat er es in dem schönen Spruch zusammengefasst. Wer will was Lebendiges beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben. Dann hat er die Teile in seiner Hand, fehlt leider nur das geistige Band. So ist es gegenüber aller materialistischen Welterkenntnis. Schicksal der Menschheit war es durch einige Jahrhunderte hindurch, sich den Teilen zu widmen. Immer mehr aber wird man als Tragik der Seele empfinden, dass das geistige Band fehlt. Deshalb muss der Geistesforscher in den Seelen heute überall das erblicken, was die meisten Seelen selbst nicht sehen, die Sehnsucht nach einer geistigen Welt. Und wenn man so etwas ins Auge fasst, wie es die Beleuchtung der Natur des Bösen durch die geistige Welt ist, dann kann man den Ausspruch Goethes wie eine Zusammenfassung des heute Gesagten durch das Folgende erweitern. Goethe meinte auch die seelische Welt, alle Welten, wenn er sagt, wer will was Lebendiges beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben. Dann hat er die Teile in seiner Hand, fehlt leider nur das geistige Band. Derjenige aber, der sich so bedeutsamen Lebensfragen nähert, wie es die Frage des Bösen ist, der darf aus geisteswissenschaftlichen Untergründen heraus seine Überzeugung empfindungsgemäß so zusammenfassen. Der löst der Seele Rätsel nicht, der verweilt im blassen Sinneslicht. Wer das Leben will verstehen, muss nach geistigen Höhen streben.